Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallihallo, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu Zollcast Folge 64 vom 29. November 2023. Natürlich wie immer aus dem digitalen Zollcast-Studio und ich schäme mich nicht, heute hier zu bekennen, dass ich dich sehr vermisst habe, liebe Svenja. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Christoph.
Ja, es ist lange Zeit vergangen, seit du das letzte Mal da warst. Du warst krank, ich war auch krank. Ist gerade auch noch ein weiteres Mitglied aus dem Team krank. Also irgendwie geht's gerade rum, oder?
Ja, auch bei mir im Chor. Alle liegen flach.
Ja, es ist nicht zu vernachlässigen. Ich hatte auch noch Corona und da muss ich auch noch mal einen Appell nach draußen richten. Also Corona ist definitiv noch nicht vorbei. Es sind auch gerade in meinem Bekanntenkreis so viele Leute an Corona erkrankt. Sollte man vorsichtig sein, ne?
Auf jeden Fall. Ich bin mittlerweile schon ab und zu dabei, wieder die Maske im Zug zu tragen.
Das ist nicht verkehrt, ja. Gerade so bei Zügen mit hoher Auslastung, das sieht man ja manchmal so in der Navigator-App, ne? Mache ich das auch, muss ich sagen, ne? Und es tut keinem weh. Man kann da, glaube ich, viel erwirken, aber ich muss sagen, ich habe jetzt mit der Corona-Infektion im Nachgang halt auch immer noch ordentlich was zu tun. Und wenn man es vermeiden kann, sollte man das wirklich machen, nach Möglichkeit. Aber zurück zu ein bisschen erfreulicheren Themen. Svenja, du bist jetzt auf der Wissenschaftsleiter, bist du eine Sprosse weiter nach oben geklettert, habe ich gehört.
Katsching, ja, Level 1 habe ich erreicht. Mein erstes Paper wurde letztens angenommen. Da bin ich natürlich sehr stolz drauf.
Ja, fremdstolz natürlich auch und möchte dir hier auch nochmal meine herzlichsten Glückwünsche übermitteln. Das war, glaube ich, ich kann es mir vorstellen, das war bestimmt ein schwieriger Weg mit einigen Hürden und du hast da viel Arbeit reingesteckt. Kannst du grob beziffern, wie viel Arbeitszeit da reingeflossen ist in das Paper oder lässt sich das schwer abschätzen?
Das lässt sich in der Tat schwer abschätzen, weil ich ja mehrere Dinge sozusagen gleichzeitig mache. Aber mal so grob gesagt, ich habe das Thema angefangen zu bearbeiten in meiner Masterarbeit, habe dann vor 2,5 Jahren angefangen hier zu arbeiten und das ist jetzt das erste Paper, was rauskommt. Also es war schon eine lange Zeit, die mich dieses Thema begleitet hat.
Und wie fühlt man sich dann, wenn jetzt, du kriegst dann sicherlich irgendwie eine Mitteilung, okay, Paper ist akzeptiert, im Vorfeld noch der Review-Prozess, da musstet ihr dann möglicherweise auch noch einiges verändern und anpassen. Aber wie fühlst du dich jetzt so, wenn du diese Mitteilung siehst?
Also es war natürlich ein cooler Moment. Ich habe tatsächlich sogar einen Spoiler am Wochenende von einem Kollegen bekommen, der mir das per Signal geschickt hat. Wobei ich sagen muss, der größte Moment war für mich eigentlich, als ich die erste Version abgegeben hatte. Das war dann gar nicht, also die wurde dann sogar im ersten Durchgang abgelehnt und ich habe sie nochmal in einer anderen Form eingereicht. Aber so diese, also noch einen noch größeren Erleichterungsmoment habe ich seitdem gar nicht gehabt. Also so das alles andere war dann wieder so Schritt für Schritt nochmal ein bisschen verbessern und es war dann am Ende absehbar, dass das jetzt die letzte Korrektur sein wird. Ist natürlich schön, wenn dann alle kommen und gratulieren. Aber das, also dieser Erleichterungsmoment war tatsächlich wie bei meiner Masterarbeit auch und auch bei der Bachelorarbeit eigentlich so der Moment der Abgabe, gar nicht mal so sehr das Ergebnis. Ja, weil dann kann ich nichts mehr tun.
Ja, da fällt dir dann erstmal ein Stein vom Herzen sozusagen, ne? Die Meisterarbeit geleistet und dann weißt du, ich gehe mal davon aus, dass du auch natürlich weißt, dass es einigermaßen gut ist, das Paper. Und dann weißt erstmal, okay, du hast es dort entgegengeworfen. Wir dürfen das ja demnächst dann irgendwo lesen. Wo dürfen wir das lesen? Darf man das schon sagen?
Ja, klar. Das wird erscheinen in einer Special Issue, also einer Sonderausgabe vom Journal of Plant Nutrition and Soil Science. Das ist also das quasi das Hausjournal der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. Hieß früher Pflanzenernährung und Bodenkunde, PUB. Das wird, wann das genau rauskommt, weiß man noch nicht so richtig, aber irgendwann nächstes Jahr.
Ich freue mich schon.
Dauert noch ein bisschen.
Ja,
wird auch Open Access sein, also es können alle das lesen, die wollen.
Da freue ich mich wirklich schon sehr. Du wirst mich dann informieren natürlich und ich werde die Menschen da draußen informieren. Ist auch meinerseits Freude, muss ich sagen, ne? Weil ich habe dich jetzt ein bisschen kennengelernt. Ich weiß, dass du ein sehr gewissenhafter Mensch bist oder so schätze ich dich zumindest ein von meiner Seite aus. Und da ist es dann auch für mich spannend, halt mal zu lesen, was du so zu Papier gebracht hast. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Das wird dann ein toller Jahresstart.
Ja.
Genau, jetzt habe ich dich aber genug über den grünen Klee gelobt. Wir wollen jetzt mal weiter verfahren in dieser Folge mit unserem beliebten Vorgespräch. Und da muss ich tatsächlich sagen, Anfang des Jahres wird toll, weil da lese ich dann dein Paper. Aber jetzt das Ende des Jahres, speziell die nächste Woche, also die 49. Kalenderwoche, die beinhaltet gleich zwei interessante Veranstaltungen. Und ich will jetzt mal auf den 5.12., den 5.12. solltet ihr euch da draußen generell im Kalender jährlich irgendwie anmarkern. Das ist nämlich der Internationale Bodentag oder Weltbodentag heißt da, glaube ich, richtig, ne?
Welttag des Bodens? Ich weiß nicht, irgendwie wie man es formulieren möchte. Ja. Hauptsache, man macht an dem Tag eine große Party für die Böden.
Genau, ne? Und buddelt mal keine Löcher oder verschüttet mal keine Chemikalien im Garten. Aber ich sehe es gerade, Festveranstaltung zum Internationalen Tag des Bodens. Gehen wir mal davon aus, dass das der offizielle Begriff ist. Am 5. Dezember 2023 in Berlin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und das ist tatsächlich was ganz Besonderes, weil das Kuratorium des Bodens des Jahres diese Gelegenheit immer nutzt in jedem Jahr, um sozusagen den Boden des darauffolgenden Jahres vorzustellen und feierlich auszurufen. Und das können wir jetzt schon sagen, das geistert sowieso schon durch die Medien. Es wird also im nächsten Jahr der Waldboden sein. Mega spannend. Dieses Jahr war es der Ackerboden, nächstes Jahr der Waldboden. Also man geht jetzt schon mindestens zwei Jahre davon weg, eben so diese klassische Bodenklassifikation zu verwenden, klassische Bodentypen zu benennen. Man konzentriert sich also auf die Landnutzung. Und das finde ich sehr spannend, weil da können wir nämlich nächste Woche am 6.12. auch eine tolle Sonderfolge für euch produzieren. Aber da greife ich mal noch nicht vor, es ist auf jeden Fall schon viel.
Spannung steigt.
Oh ja, das kannst du wissen, wenn Julian wird das sein und ich dann ordentlich über Waldböden abnürden. Das wird, glaube ich, für alle Beteiligten ein Fest. Aber jetzt nochmal kurz zurück zur Festveranstaltung. Diese Festveranstaltung ist leider für die Live-Teilnahme schon komplett ausgebucht. Das kann man sich ja auch vorstellen, sind sehr viele geladene Gäste dabei und dann ist die Platzzahl natürlich auch begrenzt. Aber man kann der Festveranstaltung noch online beiwohnen und da findet ihr in den Shownotes auf jeden Fall den Link. Über diesen Link könnt ihr euch zum Livestream anmelden und kriegt dann einen entsprechenden Link, wo ihr dann den Livestream verfolgen könnt.
Und man muss aber schon ein bisschen Zeit mitbringen, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das Programm ungefähr 4 Stunden lang oder so?
Genau, ich habe es gerade vor mir. Also 10 Uhr geht's los und ist hier Programmpunkt, ja tatsächlich, 14 Uhr Veranstaltungsende, ne? Das ist schon nicht ohne, also weiß nicht, legt euch am besten neben dem Rechner noch irgendwie Knabberzeug zurecht und auch was zu trinken. Dehydrierung, damit ist nicht zu spaßen, Kinder. Und das Programm hat es aber auch wirklich in sich, weil auch der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, sprechen wird. Natürlich auch der Präsident der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft und noch viele, viele weitere hoch angesehene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Es wird eine Podiumsdiskussion geben. Ja, also ist einfach eine schöne Veranstaltung und ich persönlich freue mich drauf, ihr zumindest online beizuwohnen. Du machst auch mit, oder?
Ja, ich werde es zumindest nebenbei laufen haben.
Das ist gut. Ich auch. Ich muss das mal gucken. Ich habe so viele Sachen parallel. Ich habe schon im Vorgespräch jetzt zu dir gesagt, ich werde mir dann vermutlich so 3-4 Endgeräte nebeneinander schalten und mal gucken, wie ich das dann mit Kopfhörern mache und so. Aber ich freue mich sehr. Und ich freue mich auch, dass es der Waldboden geworden ist. Ich habe zum Wald und zum Waldboden tatsächlich auch eine besondere Beziehung. Und ja, es ist einfach nur Freude gerade. Also du merkst das, ne? Die Freude kommt mir aus jeder Pore. Und ich freue mich auch auf die Sonderfolge, die wir dann nächste Woche veröffentlichen, weil da auch die Gelegenheit ist, nochmal emotional über den Waldboden zu sprechen. Ach, wie schön. Ja, du freust dich auch schon, Svenja.
Ja, ja. Ich kann das Ganze ja dann passiv genießen.
Ja, habe ich jetzt neulich auch mal gemacht, ne? So mal Randinformation. Wenn man wie ich jetzt in fast jeder Folge zu hören ist und so, dann hört man sich selbst eigentlich nicht gerne. So, also das ist so ein Phänomen. Ich höre mir keine Folgen an. Ich mache hinterher eine Qualitätskontrolle. Wenn ich die nachbearbeite, muss ich die ohnehin alle durchhören. Aber ich habe neulich tatsächlich auf einer Zugfahrt mal eine Folge Zollcast gehört, ein Zolltalk, und muss sagen, ich habe mir dann so gedacht, Mann, alles machen wir doch nicht falsch irgendwie. Jetzt habe ich mich mal selbst noch ein bisschen über den grünen Klee gelobt. So, ja.
Das war deine Lieblingsformulierung, ne?
Ja, heute ja. Dank dir, du hast mich dahin gelenkt. Aber es ist nie verkehrt, seinen Wortschatz etwas zu erweitern. Das will ich auch an der Stelle mal sagen. Von daher tue ich das gern. Wo wir auf jeden Fall dann auch noch unseren geistigen Wissensschatz erweitern können, ist auch direkt am 6. Dezember, also am Nikolaustag, bei der Konferenz Bodengesundheit, wo stehen wir, reicht der Therapieansatz aus? Ein sehr spannender Titel, der Inhalt ist natürlich auch cool, aber das Umweltbundesamt veranstaltet diese Konferenz, also das ist auch ein Qualitäts- und Gütesiegel auf jeden Fall, Umweltbundesamt, in Berlin diesmal. Ich weiß nicht, wie es da zum jetzigen Zeitpunkt aussieht mit den Plätzen, aber die müssten mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon vergeben sein. Aber auch da gibt es einen Livestream, für den ihr euch anmelden könnt und wo ihr der kompletten Konferenz ganz unverbindlich beiwohnen könnt. Und ich muss auch wirklich sagen, dieses Programm hat es auch in sich. So ein Kurzfilm gezeigt, die Umweltministerin Steffi Lemke, also das ist ja schon die zweite Ministerin in 2 Tagen, hält auch eine Videobotschaft. Sonja Medwetzki ist da, unsere Freundin im Geiste. Die wird also auch noch einen Impulsvortrag halten und noch viele, viele weitere Programmpunkte. Einfach eine Empfehlung meinerseits, dorthin zu gehen oder an dem Online-Stream teilzunehmen. Wie wirst du das handhaben, Svenja?
Den zweiten Termin werde ich wahrscheinlich nicht wahrnehmen, weil das dann doch ein bisschen viel Arbeitszeit ist, die drauf geht.
Ja.
Gibt ja auch noch ein paar andere Dinge zu tun.
Ah, das ist eben der Nachteil, wenn so 2 coole Veranstaltungen in einer Woche stattfinden, da muss man sich dann manchmal entscheiden. Aber auch das werde ich mit verschiedenen Endgeräten nebenbei laufen lassen und bin wirklich sehr, sehr gespannt, was diese Konferenz uns bietet. Wie immer findet ihr alle gerade angesprochenen Programmpunkte in den Shownotes und natürlich auch die entsprechenden Links dazu. Ja, und jetzt haben wir ausgiebig über die nächste Woche gesprochen. Und jetzt muss ich mich gedanklich ordnen, weil jetzt will ich wieder zurück ins Hier und Jetzt und will vor allem zur harten Wissenschaft kommen, ja. Zum Faktischen, und da hast du mir ein Thema vorbereitet, Svenja. Ich weiß gar nicht im Detail, worum es geht, aber du versuchst heute so viel Kohlenstoff wie möglich in den Boden reinzupressen, habe ich mir sagen lassen.
So ungefähr, ja. Zumindest wollen wir mal schauen, was einen Einfluss darauf hat, wie viel Kohlenstoff im Boden gespeichert werden kann.
Ich bin gespannt.
Ja, also es geht um eine Studie im Kern von Neha Begil, Axel Donn und Christopher Piplau, alle drei vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig. Und der Titel ist ein bisschen verräterisch, deswegen würde ich den noch zurückhalten.
Sehr gerne, sehr gerne. Die Spannung ist nach wie vor hoch.
Ne, genau. Und deswegen würde ich dich mal gerne ein bisschen anders an das Thema heranleiten. Und zwar, erinnerst du dich, wann oder ob du überhaupt schon mal ein Produkt gekauft hast mit dem Label CO2-neutral?
Kreative Sprechpause. Ich denke wirklich nach, aber ich erinnere mich nicht, weil ich muss auch zugeben, dass diese ganzen Labels mich verwirren und ich da relativ wenig drauf achte.
Mhm. Kann ich verstehen. Man sieht es aber hier und da ja schon mal oder auf irgendwelchen Autos, die dann sagen, unser Transport ist ausgeglichen worden, ne? Und da muss man sich ja überlegen, wie machen die das? Bei Flügen zum Beispiel ist das ja auch so, ne? Dann kann man optional dazu buchen, ich möchte den CO2-Ausstoß kompensieren. Und wie macht man das? Üblicherweise tut das Unternehmen das selber nicht, sondern das Unternehmen kauft sich CO2-Zertifikate. Also dass irgendwo CO2-Emissionen, also beziehungsweise ja nicht nur eingespart wurden, sondern dass sogar wörtlich genommen der Kohlenstoff irgendwo gespeichert wurde. Und dafür kann man dann Zertifikate kaufen. Und wer auch immer da Bäume gepflanzt hat oder so, bekommt eben das Geld dafür. So, und wenn man jetzt mal das Prinzip nochmal kurz betrachtet, würde ich gerne noch so, um den Rahmen zu setzen, betonen, dass diese Art von Zertifizierung zwar sinnvoll sein kann für Emissionen, die nicht vermeidbar sind, dass aber natürlich der größte Batzen ist, dass wir aufhören müssen, fossile Brennstoffe zu verbrennen, weil so viel können wir gar nicht kompensieren. Und das wäre einfach das Allereinfachste, den Kohlenstoff da zu lassen, wo er ist. Ne? Aber das gesagt, es wird, wie gesagt, immer noch Emissionen geben, die wir nicht vermeiden können, allein schon wegen des Klimawandels, den wir angestoßen haben, ne? Permafrost wird tauen und so weiter, Tierhaltung, Düngung und so weiter. Da sind ja einige Emissionen mit verbunden, die wir nicht vermeiden können. Das heißt, wir müssen uns schon noch darüber Gedanken machen, wie können wir Kohlenstoff aus der Atmosphäre entziehen, also CO2 aus der Atmosphäre entziehen. Und was man da so als erstes immer im Kopf hat, ist Bäume pflanzen. Ne? So das typische Ding, man kennt vielleicht eine Suchmaschine oder irgendeine andere Institution, die immer verspricht, für jeden Kasten pflanzen wir so und so viele Bäume.
Wir wissen, und was wir haben alle gerade diese Melodie im Ohr, glaube ich, von dieser entsprechenden Werbung.
Ja, ich habe jetzt auch noch zwei Dinge verbunden, aber genau, also ihr wisst, es gibt einschlägige Beispiele. Und was aber viel weniger bekannt ist, ist, dass eigentlich Böden deutlich mehr CO2 speichern, also Kohlenstoff speichern, als die gesamte lebende Biomasse. Ungefähr 2 bis 3-mal so viel, das ist immer ein bisschen schwierig, so große Mengen abzuschätzen, aber so in der Größenordnung spielt sich das ab. Da gehört natürlich dazu, dass die Böden auch im Laufe der Bewirtschaftung Kohlenstoff verloren haben, aber trotzdem ist das noch relativ viel. Und jetzt ist die Frage, wenn das schon so viel ist, geht da nicht noch mehr? Und da gibt es auch eine Initiative, die das promoten möchte. Christoph, hast du schon mal von der 4 per Mill oder 4 per 1000 Initiative gehört?
Ja, habe ich. Hatten wir auch schon irgendwann mal in einem Vorgesprächspunkt, glaube ich, erwähnt. Aber es ist nie genug, diese Initiative zu erwähnen, glaube ich.
Erzähl mal, was weißt du noch darüber?
Ich weiß auf jeden Fall, dass diese 4, also zu Deutsch 4 pro 1000, ne, oder 4 pro Mille, ist ja erstmal auf den ersten Blick eine unglaublich kleine Zahl, ne? Und diese Initiative setzt sich dafür ein, dass global, ich glaube, auf Landwirtschaftsflächen eben 4 Promille mehr Kohlenstoff gespeichert werden, weil das irgendwelche negativen Klimaeffekte global schon kompensieren würde.
Genau. Also ich habe lange gesucht, um herauszufinden, worauf sich die 4 Promille eigentlich beziehen. Also es bezieht sich auf den aktuell im Boden gespeicherten Kohlenstoff in diesen landwirtschaftlichen Böden bis zu ungefähr 1 Meter Tiefe. Wenn man davon jetzt 4 Promille nehmen würde und die dann aber wirklich als konstanten Betrag jedes Jahr zusätzlich speichern könnte, dann könnte man so um und bei 10% der weltweiten Emissionen aus fossilen Brennstoffen kompensieren.
Das unterstreicht dann auch nochmal die Bedeutung von Böden als Kohlenstoffspeicher, ne? Also 4 Promille, 0,4%, ist wirklich keine große Zahl. Und wenn das rechnerisch aber hinhaut, dann finde ich das ziemlich beeindruckend.
Ja, da gibt's natürlich noch ein paar Unwägbarkeiten, ne, wie dauerhaft diese Speicherung dann auch tatsächlich ist und wie man den Boden denn in die große Tiefe auch bekommt. Wenn man jetzt die Tiefe von 1 Meter berücksichtigt, dann muss man ja auch schauen, wie bekommt man den da eigentlich hin. Also was die Zahlen angeht, ist das eine sehr grobe Schätzung, aber es ist zumindest nicht global irrelevant, kann man sagen. Ne? Es ist jetzt vielleicht nicht der größte Batzen, aber ein Teil kann es sicher beitragen. Vielleicht noch ein paar Randdaten. Diese 4 per Mill Initiative wurde gegründet auf der historischen Weltklimakonferenz in Paris, wo ja auch das Paris Agreement unterzeichnet wurde oder beschlossen wurde. Und da wurde eben von dem Staat Frankreich, die ja dann die Gastgeber waren, diese Initiative gegründet und die gibt es immer noch und ist international unter großer Beteiligung, eben wird die noch aufrechterhalten, unter anderem eben auch in der Wissenschaftscommunity. Also das ist eine sehr spartenübergreifende Initiative, die eben ja fördern wollen, dass Kohlenstoff im Boden gespeichert wird. Wenn man jetzt sich überlegt, wir wollen jetzt also Kohlenstoff im Boden speichern, ist ja auch eine interessante Frage, wie viel passt denn da überhaupt noch rein? Also wie viel können wir eigentlich im Boden speichern? Das mit dem Reinpassen ist natürlich nicht ganz räumlich gemeint, denn der Boden kann sich ja durchaus auch nach oben hinausdehnen. Aber es gibt ja möglicherweise Grenzen dafür, wie viel der Boden dauerhaft speichern kann. So, und da du nickst erkennen, so langsam kommen, zirkeln wir das Thema ein. Also wir wollen wissen, wie können Böden langfristig Kohlenstoff speichern? Denn nur dann würde man ja wirklich von einer Sequestrierung sprechen. Ansonsten ist das ja nur sehr vorübergehend aufgenommen und wird dann wieder von den Mikroorganismen veratmet und geht wieder in die Atmosphäre zurück. Dann haben wir ja nichts gewonnen. Ne? Also wenn wir nur so einen Komposthaufen haben, der langsam immer kleiner wird, da haben wir nichts dauerhaft gespeichert. So, und jetzt ist die Frage, dauerhaft speichern im Boden, da gibt es einen, ich sag mal, Standardfall, der eigentlich auch am meisten mengenmäßig ausmachen dürfte, und das sind Moore. Moore kennt man, da wachsen vor allen Dingen Sphagnummoose und so weiter, ne? Und die wachsen immer weiter und dadurch sammeln sie immer mehr Kohlenstoff an und die können, ich würde vielleicht nicht sagen unbegrenzt wachsen, weil unbegrenztes Wachstum ist so eine Sache, aber die können auf jeden Fall jährlich relativ viel Kohlenstoff aufnehmen, wenn sie natürliche nasse Moore sind. Das Prinzip da ist ja, dass der Kohlenstoff dann nicht abgebaut wird, also die Reste von dem Sphagnummoos oder anderen Pflanzenbestandteilen, weil die Mikroorganismen nicht genug Sauerstoff haben, um das so in dem Tempo abzubauen. Und das ist aber jetzt ein Bereich, den wollen wir uns angucken. Die 4-Per-Mill-Initiative, die beschäftigt sich ja auch mit landwirtschaftlichen Böden vor allem. Und darum soll es dann gehen, wie können denn eigentlich in landwirtschaftlich genutzten Böden Kohlenstoff gespeichert werden. Und da gibt es im Prinzip so die eine vorherrschende Vorstellung, dass es so, sag mal, zwei grobe Pools, also ja, so sich vorgestellte Mengen von organischer Substanz gibt. Die eine, das ist die partikuläre organische Substanz, also wie der Name partikulär sagt, einfach einzelne Partikel, die man noch so im Prinzip in die Hand nehmen könnte und erkennen könnte. Und der andere Teil, das ist die sogenannte mineralassoziierte organische Substanz. Und ich habe hier hinter mir für dich so eine kleine Schemazeichnung gemacht. Magst du mal den HörerInnen zu Hause beschreiben, wie sieht das aus?
Ja, du hast bis quasi reingezoomt, wenn ich das richtig sehe, in ein mineralisches Partikelchen. Die Oberfläche des Partikel erscheint ziemlich groß. Du hast es auch nicht vollständig dargestellt. Und an dieser Oberfläche oben, wie so ein Spiegelei, was man quasi so draufgeklatscht hat, liegt da etwas an, ja, was du mit OM bezeichnet hast. Und das ist natürlich die organische Substanz, die organische Materie, die dann gemäß dieser Skizze entsprechend mineralassoziiert ist. Also das wäre sozusagen MOM.
Genau. Oder wie man im Englischen sagt, MAOM für Mineral Associated Organic Matter. Ich denke da immer an eine bestimmte Süßigkeit, aber ich versuche es auszusprechen und nicht die Abkürzung zu benutzen, dann fängt auch nicht der Speichel an zu fließen.
Deal.
Also, ja.
Deal, sage ich, ja. Das finde ich auch sehr gut.
Okay. Also gut, wir haben also zusätzlich noch die organische Substanz, die sich an mineralische Partikel anlagert. Und die Idee ist, dass sie dadurch, dass sie eben auch in Wechselwirkung mit diesem mineralischen Partikel ist, dass sie dadurch nicht so leicht abgebaut werden kann und eben eher so die langfristig gespeicherte organische Substanz ist. Und nun kann man sich überlegen, wenn man jetzt einen Boden mit einer Menge an mineralischen Partikeln hat, dann ist ja die Oberfläche prinzipiell begrenzt. Das heißt, also wenn im Prinzip die Vorstellung wäre, wir hätten jetzt nicht ein Spiegelei, sondern quasi so einen klebrigen Überzug über alle Körner, dann wäre einfach die gesamte Oberfläche belegt Und dann hätten wir keine Kapazitäten mehr, zusätzlichen Kohlenstoff an diesen mineralischen Partikeln zu speichern. Das ist das Konzept der Kohlenstoffsättigung. Ne? Also dann, wenn alles überzogen wäre, dann wäre der Boden quasi von Kohlenstoff gesättigt. Und es macht natürlich Sinn, sich zu überlegen, wie groß sind die Oberflächen? Ist das tatsächlich das Begrenzende dafür, wie viel Kohlenstoff wir im Boden speichern können? Wenn ja, dann hätten wir ja quasi, könnten wir diesen Prozess nicht dauerhaft fortsetzen. Ne? Dann müssen wir uns irgendwann was anderes überlegen, wo wir Kohlenstoff speichern können. Und außerdem ist es auch so, das hat man eben schon anhand von Studien festgestellt, wenn man sich dieses Kohlenstoffsättigungskonzept hernimmt und also Böden klassifiziert, wie viel Prozent der Sättigung sie quasi schon haben, dann kann man feststellen, je stärker so ein Boden gesättigt ist, desto weniger ist er geneigt, noch zusätzlichen Kohlenstoff aufzunehmen. Und umgekehrt, wenn er schon eine hohe Sättigung hat, dann ist er auch am ehesten gefährdet, diesen Kohlenstoff wieder zu verlieren, auch wenn er vergleichsweise langfristig gespeichert ist. Aber unendlich geht das auch nicht. Das heißt, uns interessiert auch, wo sollen wir eigentlich unseren Kohlenstoff, den wir haben, unsere organische Substanz, die wir haben, wo sollten wir die hin tun, damit eine Tonne Kompost möglichst viel Kohlenstoff im Boden langfristig gespeichert bedeutet und nicht wieder verloren geht. So, das ist im Prinzip der Hintergrund von dem Paper. Und jetzt habe ich ja gesagt, also dieses Konzept der Sättigung, das hat man schon erforscht und da gibt es Zusammenhänge mit der Ansammlungs- oder Verlustrate von Kohlenstoff. Und jetzt gibt es aber eine neue Studie, die das so ein bisschen in Frage stellt. So, und jetzt kommen wieder die genannten drei AutorInnen vom Anfang ins Spiel vom Thünen-Institut. Die haben nämlich, wenn man im Thünen-Institut sitzt, dann hat man eine etwas luxuriöse Position, denn man sitzt auf einem großen Archiv von Bodenproben. Denn ich weiß nicht, Christoph, wir hatten, glaube ich, mal irgendwann, oder du hattest mit irgendwem mal über die Bodenzustandserhebung im Forst gesprochen, richtig?
Richtig, mit Frank Jakob vom Staatsbetrieb Sachsenforst.
Ah ja, und genau das gibt es jetzt zum ersten Mal auch für die Landwirtschaft. Hast du davon schon gehört?
Ja, die Bodenzustandserhebung Landwirtschaft entsprechend, ne?
Genau. Und also das war ein Riesenaufwand, ne? Also 5-6 Jahre lang mindestens wurden da die Bodenproben gesammelt in einem Raster von 8x8 Kilometern über ganz Deutschland. Wurden also überall Proben genommen. Das macht also insgesamt 3104 Bodenproben. Und diesen Fundus haben die jetzt genutzt, um mal zu untersuchen, wie denn der Zusammenhang ist zwischen dem Gesamtkohlenstoffgehalt im Boden und dieser mineralassoziierten Substanz, also der an mineralischen Oberflächen gebundenen organischen Substanz. Sie haben sich nämlich überlegt, sie haben da so eine Studie angeschaut von Kurt Ruffer und KollegInnen, die in Nature Geosciences erschienen ist. Da kannst du dir mal eine Grafik anschauen, die ich dir zur Verfügung gestellt habe und mir beschreiben, was du da im linken Teil der Abbildung siehst.
Das ist jetzt aus dieser... Das ist unsere Abbildung 1 jetzt sozusagen. Mhm. Ne? Also ist mega interaktiv. Ich finde das immer noch beeindruckend, dass man hier hunderte Kilometer entfernt sitzen kann und sich sowas zeigen kann. Okay, also wir haben auf der X-Achse aufgetragen den Soil Organic Carbon und wir haben auf der Y-Achse die mineralassoziierte organische Substanz aufgetragen. Und man sieht also, dass es scheinbar irgendein Maximum gibt, bezogen auf die mineralassoziierte organische Substanz. Ne? Also was ist die Grundlage für die Untersuchung? Also die haben auch wirklich nur untersucht, okay, wie viel mineralassoziierte organische Substanz hier in Gramm Kohlenstoff pro Kilogramm Boden angegeben ist vorhanden und wie viel Soil Organic Carbon und das dann entsprechend geplottet.
Genau, von verschiedenen Böden aus Europa.
Genau. Und da sind ja jetzt natürlich verschiedenfarbige Datenpunkte, je nach Landnutzung. Aber man sieht über alle hinweg verteilt, würde ich mal sagen, schon, dass es bezogen auf die mineralassoziierte organische Substanz bei, ich würde jetzt mal schätzen, so 40 Gramm Kohlenstoff pro Kilogramm Boden im höchsten Level sozusagen da ein Limit gibt.
Genau, also wenn man sich das so bildlich vorstellt, wir haben hier so eine 1:1 Linie, die mehr oder weniger diagonal durch die Grafik geht, ne? Und die Punkte, die sind also alle unterhalb dieser 1:1 Linie und machen so eine Kurve quasi, sodass sich diese Kurve abflacht, ne? Und dann, wie du sagst, bei im Paper wird, glaube ich, ungefähr 47 Gramm Kohlenstoff pro Kilogramm Boden erwähnt als so eine Art Limit, genau. Und das wird dann als Sättigungslimit bezeichnet. Ne, und darüber hinaus kann der Boden zwar weiter organische Substanz ansammeln, aber eben nicht mehr an den mineralischen Oberflächen, sondern als partikuläre organische Substanz. Das sieht man dann in der rechten Grafik, dass dann der Anteil von partikulärer organischer Substanz linear steigt.
Ja, und nochmal, wir wollen, also wenn du Kohlenstoff speichern willst, willst du mineralassoziierte organische Substanz haben, weil die tendenziell für die Mikroorganismen eben schlechter zu verwerten ist. Ne?
Genau, und dadurch langfristiger gespeichert ist.
Okay.
Ja. Ja. So, das war im Prinzip die Ausgangslage. Und was die drei vom Thünen-Institut jetzt kritisiert haben, war, naja, irgendwie dadurch, dass das da so abknickt, da fehlen irgendwie Proben. Also da müssen auch Böden sein, die einen höheren Anteil von mineralassoziierter organischer Substanz haben. Und haben sich, um das zu überprüfen, ob das passt, ob das stimmt, haben sie eben sich dieses großen Archivs an Bodenproben bedient. Und haben da jetzt nicht alle 3104 Proben analysiert, weil das dann doch ein bisschen viel wäre, sondern sie haben davon 189 Proben so ausgewählt, dass alle Kohlenstoffgehalte, also gesamtorganische Kohlenstoffgehalte, einigermaßen gleichmäßig repräsentiert waren und eben nicht, wie in der anderen Studie bemängelt, dass die mit 4 organischem Kohlenstoff weniger zahlreich waren. Ne? Da waren 71 Ackerböden dabei und 118 Grünlandböden, also unter Wiese oder Weide. Und haben dann im Prinzip im Wesentlichen im Labor den Boden in Suspension gebracht, also blöd gesagt in Wasser geschmissen. Und da dann eine Ultraschallsonde reingehalten, damit sie den Boden schön aufteilen können. Und dann haben sie das Ganze, was man gerne macht, nass gesiebt, also unter Wasser gesiebt, mit einem Sieb, das 50 Mikrometer Durchmesser hat. Und dann haben sie gesagt, alles, was in diesem Sieb hängen bleibt und organische Substanz ist, das bezeichnen wir als partikuläre organische Substanz. Und alles, was feiner ist, was unten durchgeht, das gewinnen wir quasi zurück aus dem Wasser und bezeichnen das eben als mineralassoziierte organische Substanz. Und dann haben sie in der Gesamtprobe eben auch noch den organischen Kohlenstoff bestimmt und das dann im Prinzip ins Verhältnis gesetzt. Die haben noch ein paar mehr Sachen erhoben, unter anderem den pH-Wert, die Korngrößenverteilung des Bodens, also welche Größe die mineralischen Körner da drin haben, wie viel von verschiedenen Metalloxiden da drin ist und pflanzenverfügbaren Phosphor und Schwefel. Also die haben eine ganze Menge Parameter bestimmt, deswegen ist es verständlich, dass sie nicht das gesamte Archiv durchgearbeitet haben, sondern eben eine Auswahl getroffen haben. So, und jetzt Trommelwirbel, jetzt kannst du mal die zweite Grafik aufmachen. Was haben sie dann dabei rausgefunden?
So, also hier haben wir wieder, also vom Prinzip die Achsenbeschreibung ist wieder die gleiche. Hier ist auch unterteilt in Cropland und Grassland, also es sind nur diese beiden Landnutzungsarten dargestellt. Und man sieht jetzt aber, dass es wunderbar geplottet ist, ein R-Quadrat von 0,98, das ist ja schon beeindruckend, ne? Und auf jeden Fall geht diese Gerade, alle die Punkte liegen im weitesten Sinne auf einer Gerade, geht deutlich über 40 Gramm pro Kilogramm Boden hinaus. Die geht sogar in der Spitze bis, ja, ich würde mal sagen, über 80 Gramm pro Kilogramm Boden. Ne? Allerdings Grasland noch den meisten Anteil mineralassoziierter organischer Substanz natürlich vor dem Cropland. Aber ist schon in der Menge doch eine Größenordnung mehr, würde ich sagen.
Mhm. Und das Erstaunliche, du hast es erzählt, also zum einen gehen eben diese Gehalte an mineralassoziierter organischer Substanz über diese 47 Gramm pro Kilogramm hinaus. Aber nicht nur das, sondern die Form, was du eben auch beschrieben hast, die Form dieser Punktwolke ist eigentlich gar keine Wolke so wirklich, sondern eher doch ziemlich nah an dieser Geraden, ne? Das heißt, also es ist nicht die 1 zu 1 Gerade, also das heißt nicht, der gesamte Kohlenstoff ist mineralassoziiert, sondern das ist eine lineare Formel, ne? Hier steht sie sogar dabei, y gleich 0,733x, also 73% der mineralassoziierten des gesamten Kohlenstoffs, organischen Kohlenstoffs war mineralassoziiert. Und zwar ziemlich konstant hinweg über alle möglichen Gesamtkohlenstoffgehalte.
Das finde ich ziemlich beeindruckend. 73%, ja.
Das ist ganz schön viel, ne?
Ja.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, weil du, ich hake nur kurz ein an der Stelle. Ich glaube, weil man das einfach nicht auf dem Schirm hat, ne? Dass eben an dieser Grenzfläche, Mineraloberfläche zu organischer Substanz, da so viel passieren kann.
Wir werden gleich noch darüber sprechen, was diesen Prozentsatz betrifft und was tatsächlich an der organischen, an der mineralischen Oberfläche war. Ja, also das im Prinzip sieht erstmal nach einem quasi traumhaften Ergebnis aus. Du hast gerade noch den R-Quadratwert gesagt von 0,98 für alle Nicht-Nerds. Das Maximum wäre 1. Das würde bedeuten, dass sich die gesamte Variabilität im Datensatz allein durch diese Gleichung y gleich 0,733x erklären lassen würde. Also 0,98 ist schon sehr hoch und also für BodenkundlerInnen eigentlich quasi traumhaft. Also da, ja, würde man ja dahin schmelzen, wenn man so ein Ergebnis mal selber hätte.
Aber es macht auch stutzig, ne? Also wenn du das so siehst, irgendwo fragt man sich dann gleich, wo ist denn da der Haken eigentlich? So perfekt kann doch nicht sein in der Natur.
Andererseits, die haben ja auch einen sehr großen Datensatz, ne? Also da kann es ja schon sein, dass man dann ein Gesetz ganz gut erkennen kann mit einer sehr breiten Spanne von verschiedenen Werten, ne? Das hat man ja auch selten. Die haben das Ganze jetzt nochmal aufgedröselt in drei verschiedene Klassen. Da kannst du dir mal die nächste Grafik anschauen. Die ist jetzt im Prinzip ähnlich, also wieder die gleichen Achsen. Nur, dass wir sie einmal für einen geringen Anteil an feiner mineralischer Substanz, für einen mittleren und für einen hohen Anteil von feiner mineralischer Substanz haben. Und wie würdest du sagen, wie sehen die drei unterschiedlich aus?
Ja, also es sind wieder bei allen dreien, verhält sich das in etwa wieder in einer Gerade. Allerdings die Unterschiede, die mir jetzt als Nerd natürlich sofort auffallen, ist das Bestimmtheitsmaß. Das sind alle drei, also das R-Quadrat, Entschuldigung, sind alle drei sehr hoch. Allerdings nehmen von links, das ist sozusagen der geringe Fein, wie sagt man, der geringe Feinanteil?
Feinboden.
Feinbodenanteil, ne? Nach rechts zu, links ist 0,95, dann 0,98 und 0,99. Auch in der Quantität ist es so, dass bei dem geringen Feinbodenanteil weniger mineralassoziierte organische Substanz ist, also sind wir so Maximum bei etwa 40, knapp über 40, dann beim mittleren Feinbodenanteil bei, naja, im Maximum bei 80 und beim hohen Feinbodenanteil auch. Und die Geradengleichung, die du gerade schon gesagt hattest, wo wir jetzt bei den 0,733, also 73,3% sind bei den dreien auch unterschiedlich. Da haben wir beim geringen Feinbodenanteil eben 49,3% der organischen Substanz, die mineralassoziiert ist, dann 71,5% und dann 76,1%, also das steigt auch. Allerdings, Kritikpunkt, ich kann gut Graphen interpretieren, oder? Das scheint mir mein vorhergehendes Studium beigebracht zu haben.
Fantastisch.
Allerdings muss man dazu sagen, dass beim geringen Feinbodenanteil auch entsprechend deutlich weniger Datenpunkte sind als bei den anderen beiden.
Okay, ja, vielen Dank für diese, visuelle Assistenz, audiovisuelle Assistenz. Ja, also interessant, es scheint also in allen drei Arten von Böden, Also auch in eher grob texturierten Böden, genauso wie in fein texturierten Böden, scheint es so eine lineare Beziehung dazwischen zu geben, wie viel organischer Kohlenstoff insgesamt im Boden vorhanden ist und wie viel davon an mineralischen Oberflächen gebunden ist. Das widerspricht ja nun diesem Konzept, dass irgendwann alle Oberflächen gesättigt sind und dann nichts mehr draufgehen kann, weil dann müsste ja dieser Prozentsatz irgendwann mal sinken, je mehr Kohlenstoff man hat. Ne?
Ja.
Und deswegen sagen die also, dieses Konzept der Sättigung, das haben wir jetzt so nicht gefunden. Das mag vielleicht irgendwo sein, also dass vielleicht eine Grenze irgendwo noch höher liegt. Das haben sie nicht komplett ausgeschlossen, das ist ein bisschen vorsichtig formuliert, wie man halt ist in der Wissenschaft. Aber sie sagen eben schon, wir haben so ein Limit nicht gefunden, was andere gefunden haben. Gleichzeitig sagt sie aber eben auch, dass viele Böden nicht unbedingt diese hohen Werte von mineralassoziierter organischer Substanz erreichen, weil es eben andere Faktoren gibt, die insgesamt die Menge an Kohlenstoff und eben auch die an den Mineraloberflächen begrenzen. Da haben sie dann eben mit den anderen Faktoren, die sie noch erhoben haben, auch eine Regression gemacht und geguckt, was hat denn den stärksten Einfluss. Und da kamen sie raus, dass vor allem die Menge und möglicherweise auch die Zusammensetzung der organischen Substanz, die da draufkommt auf die Fläche, viel bestimmt. Mit der Zusammensetzung meint man meistens das Kohlenstoff-zu-Stickstoff-Verhältnis. Etwas, was im Verhältnis mehr Stickstoff enthält, ist leichter abzubauen als etwas, das weniger Stickstoff enthält, weil das dann dem internen Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff in den Mikroorganismen besser entspricht. Ansonsten haben sie noch den Anteil an pädogenen Oxiden. Ich habe sie vorhin Metalloxide genannt. Ne? Also die Metalloxide, die sich im Laufe der Bodenbildung bei der Verbraunung vor allem bilden, da haben sie eben auch einen Zusammenhang festgestellt, auch mit dem Grundwasserpegel und auch ein bisschen mit dem pH und eben zu einem kleinen Anteil auch mit der Textur. Das haben wir ja daran gesehen, dass diese Steigungen eben je nach Texturklasse ein bisschen unterschiedlich waren. Und dass diese eben sagen, ja, der Prozentsatz ist irgendwie unterschiedlich, aber er bleibt eben konstant über alle Kohlenstoffgehalte. Und das ist schon, wie sage ich mal, eine Challenge für diejenigen, die das Sättigungskonzept vertreten. Und deswegen hat die Reaktion auch nicht lange auf sich warten lassen. Und es gab auf dieses Paper dann eine Antwort. Das gibt es dann manchmal bei strittigen Themen. Also dieses Paper ist erschienen in Global Change Biology. Und genau in diesem Journal hat dann eine Professorin aus den USA zusammen mit ihren KollegInnen einen Brief geschrieben. Das nennt sich dann Letter to the Editor oder sowas ähnliches. Das sieht natürlich ein bisschen anders aus, als wenn wir so einen Brief schreiben mit lieber Herr so und so, ich habe das aber anders gesehen, sondern es hat natürlich auch so ein bisschen Paper-Format, ne? Es gibt dann auch eine Abbildung da drin, aber es ist halt nicht ganz so groß aufgezogen, sondern es ist mehr eine Argumentation, warum sie das trotzdem für richtig halten. So, und die haben im Wesentlichen vier Kritikpunkte und die würde ich gerne mal mit dir durchgehen.
Sehr gerne.
Ja, also und dann auch die, das kann ich gleich dazu sagen, es gab dann auf diesen Brief auch nochmal eine Antwort der ursprünglichen AutorInnen und die sind dieser Kritik begegnet. Und das würde ich dann gleich mit abdecken.
So wie das in der Wissenschaft gute Sitte ist, der akademische Streit. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, Svenja.
Ja, es gibt auch, das habe ich mir dann zuerst angeschaut, von dieser 4-per-mil-Initiative ein Webinar, also eine Online-Veranstaltung mit dieser Hauptautorin Francesca Cutrufo und einem der Autoren der anderen, der Studie, die ich hier vorgestellt habe, Christopher Piplau. Die waren quasi da, das war so angelegt, so als eine Art Streitgespräch. Also beide haben mal ihre Position dargestellt und dann konnten eben auch Fragen gestellt werden aus dem Publikum. Und da sollte das im Prinzip sogar erörtert werden. Für meinen Eindruck ging es da weniger kontrovers zur Sache als in der schriftlichen Darlegung. Da fand ich das dann doch deutlich klarer. Aber wer jetzt keine Lust hat, sich lauter Paper durchzulesen, also wer sich das mal anhören möchte, ich habe das in die Shownotes getan. Es ist auf YouTube veröffentlicht worden, eine Aufnahme von diesem Webinar. Und auch die, genau die habe ich mir auch angesehen. Wer sich dafür interessiert, ist also frei verfügbar. Genau, aber ich beziehe mich jetzt im Wesentlichen auf die Paper oder die Letters to the Editor. Genau, und ich habe, wie gesagt, 4 Punkte. Der erste Punkt ist der Themenkomplex Kontamination. Und zwar ist das ein methodischer Aspekt. Frau Cotufo, ich sage nochmal kurz, sie ist Professorin für Boden- und Nutzpflanzenwissenschaften an der Colorado State University. Und sie sagt, wenn man jetzt es gibt ja verschiedene Arten, wie man einen Boden fraktionieren, also in verschiedene Teile aufteilen kann. Und was die da gemacht haben, war eine Größenfraktionierung. Ne? Also sie haben den Boden irgendwie ein bisschen verteilt, zerkleinert und dann gesiebt. Und das geht ja nach Größe. Es gibt aber auch noch eine andere Methode. Man kann nämlich auch nach Dichte fraktionieren. Und du lachst erkennend. Wie macht man das, Christoph?
Naja, also POM und MOM, das sind ja die beiden, über die wir hier sprechen, haben eben, also es gibt aus der Literatur eben einen bestimmten Grenzwert der Dichte, die die beiden unterscheidet. Und das ist so, dass MOM eine höhere Dichte generell hat als POM. Ja? Also wenn du ein entsprechendes Dichtemedium hast, was mir jetzt nicht mehr einfällt, und du würdest beide Substanzen in dieses Dichtemedium geben, dann würde quasi eins von beiden aufschwimmen, das wäre dann die POM. Und das andere würde absinken und so kannst du eben über die dichte Fraktionierung ja diese beiden Substanzklassen unterscheiden.
Genau, also das dichte Medium, wie du sagst, also das kann eine Salzlösung mit verschiedenen Salzen sein, da gibt es verschiedene Dinge, die genutzt werden, auch um unterschiedliche Dichten dann herzustellen. Aber grundsätzlich hat man eben irgendwie eine Flüssigkeit, die dichter ist als Wasser, wo dann eben genau manche Dinge aufschwimmen und andere nicht. Und das wäre die dichte Fraktionierung. Und Francesca Cotrufo sagt eben, dass diese bei der Größenfraktionierung das potenziell passieren kann, dass während du versuchst, den Boden sozusagen möglichst gleichmäßig in deinem Wasser zu verteilen, dass du dabei partikuläre organische Substanz zerkleinerst, unbeabsichtigt, und dass die dann mit durch Sieb flutscht. Sodass du dann in deiner eigentlich mineralassoziierten Fraktion, in deiner feinen Fraktion, wenn man sie genau bezeichnen will, dass du da eben auch partikuläre organische Substanz drin hast. Zusätzlich kann es auch noch sein, weil du den Boden ja in Wasser tust und ein gewisser Teil der organischen Substanz auch wasserlöslich ist, dass auch das aus der partikulären Substanz so ein bisschen rausgewaschen wird und mit in diese feine Fraktion kommt. So, da sagt sie also, dass das kann quasi verunreinigen und so bekommt man dann höhere mineralassoziierte organische Substanzwerte, als man eigentlich gerechtfertigterweise haben sollte. Da haben im Prinzip in dem Paper haben die diese Kritik schon vorweggenommen und gesagt, also Verunreinigung halten wir für unwahrscheinlich, weil wir das Kohlenstoff-zu-Stickstoff-Verhältnis in unserer mineralassoziierten Substanz bestimmt haben. Und das ist ähnlich anderen Werten, die schon berichtet wurden für mineralassoziierte organische Substanz. Man geht immer davon aus, dass die partikuläre organische Substanz noch nicht so stark zersetzt ist und deswegen eher ein hohes CN-Verhältnis hat, also mehr Kohlenstoff im Verhältnis zum Stickstoff. Weil das noch ähnlicher der pflanzlichen Substanz ist, die sie ja mal ursprünglich war. Und so sagen die also, na, ist eher unwahrscheinlich. Und die Frau Cotrufo sagt dann aber zusammen mit ihren KollegInnen, dass vor allem Böden mit einem hohen Kohlenstoffgehalt, die sie da in ihrem Datensatz hatten, auch eher höhere CN-Verhältnisse hatten und dass wahrscheinlich bei diesen Böden dann verstärkt eine Verunreinigung aufgetreten ist. Und wenn wir jetzt uns zurückerinnern, genau die Böden mit den hohen Kohlenstoffgehalten waren ja die, die sie unbedingt dabei haben wollten, weil die in den anderen Studien fehlten und die deswegen möglicherweise ein besonders großes Gewicht für die Interpretation haben. Ne, weil man sagt, da geht die gerade ja weiter. Ne, also die sind besonders wichtig für die Interpretation und sie sagt nun, gerade bei diesen Böden kann es nur sein, dass die Verunreinigung dann eher stärker aufgetreten ist. Und in ihrer Antwort, in diesem anderen antwortenden Letter, sind sie da quasi wieder drauf eingegangen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal hier in der Grafik kenntlich, welche Böden das waren mit einem hohen CN-Verhältnis. Und dann machen wir nebendran eine andere Grafik, wo wir diese Böden rausgelassen haben, wo die Datenpunkte fehlen. Und sie sagen, wie Sie sehen Sie nichts, es verändert nicht viel an der Aussage. Also im Prinzip Kritik erstmal abgewehrt. Ich weiß nicht, wie die SättigungsvertreterInnen quasi darauf wieder antworten würden. Ich habe die Diskussion nicht weiter verfolgt oder ich weiß nicht, ob sie schon weitergegangen ist. Aber das ist im Moment erstmal der Stand, den ich habe zum Thema Verunreinigung.
Ja, wie das so ist in der wissenschaftlichen Landschaft, werden natürlich auch die, ich nenne sie mal die Vertreterinnen und Vertreter der Sättigungsfraktion, das ist ein cooles Wording, ja, da natürlich auch wieder Kritikpunkte finden, aber ich finde das sehr, sehr cool, diesen wissenschaftlichen Streit eben einmal nachzuvollziehen. Und dann eben auch zu begreifen, okay, dieser Streit beruht natürlich auf Regeln. Das sind in dem Fall die Regeln des Journals. Das entsprechen natürlich auch diese Antwortbriefe mehr oder weniger prüft und dann veröffentlicht. Und dann gibt es wieder eine Erwiderung und so. Man tauscht sich auf fachlich hohem Niveau aus. Das gefällt mir auch sehr gut, ne? Und es geht eben um den Erkenntnisgewinn. Und das finde ich so wertvoll an der ganzen Geschichte.
Ja. Es gab ja noch drei weitere Punkte, die kritisiert wurden und die würde ich jetzt nochmal ansprechen. Einer geht relativ schnell, da ging es um Gleie, also sehr nasse Böden. Da haben die Autor oder die KritikerInnen, sage ich jetzt mal, haben kritisiert, dass bei Gleien, weil sie eben so nass sind, die Kohlenstoffstabilisierung ja nicht unbedingt darauf beruht, dass die organische Substanz sich jetzt an diese mineralischen Oberflächen dran heftet, sondern einfach darauf, dass der Wasserstand recht hoch ist, damit die Sauerstoffversorgung im Boden eher schlecht ist und deswegen die organische Substanz nicht so gut abgebaut werden kann. Das heißt, solche Böden mit einzubeziehen, ist ein bisschen wie bei Mooren, ne? Also im Prinzip das Gleiche. Da sagen sie, das macht eigentlich wenig Sinn, die mit einzubeziehen, wenn man den Mechanismus der Sättigung an Mineraloberflächen untersuchen möchte. Und kurz und knackig, die AutorInnen haben wieder genauso reagiert wie bei den etwas aus der Reihe gefallenen CN-Verhältnissen. Sie haben auch hier gesagt, gut, wir markieren hier, welches die Gleie waren oder Gleichsols in deren Artikel. Das ist nicht ganz deckungsgleich, aber ich habe das jetzt mal so frei übersetzt. Und auch hier, das Ergebnis ist nicht nennenswert davon beeinträchtigt. Also auch da sieht man weiterhin trotzdem diese Gerade in den Daten. Jetzt kommt der dritte Punkt und da muss ich sagen, das finde ich einen der fast stichhaltigsten, also zumindest, weil oder vielleicht entspricht es einfach nur mir, weil ich das beim Lesen auch schon gesehen habe und dachte, die haben das gleich gesehen wie ich. Und zwar, wenn du dir nochmal die Abbildung 3 anschaust, mit den drei verschiedenen Schrägen oder ja, Geraden für die verschiedenen Texturklassen. Da sagen die jetzt, naja, also wenn man sich Abbildung 1a und, oder nee, 3 was, ne, 3a und b mal anschaut, mir ist es vor allen Dingen bei a aufgefallen, da könnte man im Grunde genommen eigentlich auch viel besser noch eine Kurve durchzeichnen als eine Gerade.
Ja.
Jetzt, die würde wahrscheinlich besser passen.
Ja.
Ne? Also es ist nicht so hundertprozentig eindeutig. Und verbunden mit einer anderen Aussage aus dem Webinar macht das auch sehr viel Sinn, dass das gerade bei den eher grob texturierten Böden, also die mit wenig Feinbodenanteil so ist, weil die haben ja auch wenig feine Substanz, sodass es da wahrscheinlicher ist, dass diese Sättigung tatsächlich irgendwann mal erreicht wird. Also da haben wir eben geringe Oberfläche insgesamt und deswegen ist es wahrscheinlich, dass bei dem üblichen kohlenstoffgehaltenen Boden eben diese Sättigungsgrenze an den mineralischen Oberflächen erreicht wird. Und deswegen macht es Sinn, dass das auch bei dem am gröbsten texturierten Boden am deutlichsten zu sehen ist, dass da eigentlich auch so eine Sättigungskurve durchgezeichnet werden könnte. Also eine, die erst stärker steigt und nach rechts hin immer weniger, bis sie gar nicht mehr steigt.
Jetzt, wo du es sagst, das verändert gerade meine geometrische Sicht auf diese Abbildung tatsächlich, weil dann hättest du auch wieder irgendwie so eine Sättigung bei 40 Gramm pro Kilogramm mineralassoziierten organischen Kohlenstoff. Ne?
Das erstaunlich, ne? Passt ganz gut.
Ja, passt ganz gut.
Also ist interessant und darauf hat Frau Kotufo dann auch am Ende des Webinars nochmal abgehoben, dass sie sagt, also dieses Sättigungsphänomen, sagt sie, ist schon wichtig und es funktioniert. Vor allem ist es aber relevant in gröber texturierten Böden. Und in anderen Böden spielen dann vielleicht andere Begrenzungen, wie die, die eben auch schon erwähnt wurden. Ne? Also wie viel Input gibt es überhaupt zum Boden und welches Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis hat das, dass das dann eher eine Rolle spielt und dann begrenzend wirkt. Ja. Trotzdem entgegnen die AutorInnen des Papers, das ich vorgestellt habe, dass im Prinzip trotzdem mehrere Geraden, also diese drei Geraden, eine bessere Beschreibung sind, als wenn man für alle Böden zusammen ein Polynom oder eine Kurve irgendeiner Art da durchlegen würde. Also sie sagen, das ist trotzdem immer noch eine bessere Beschreibung. Und da geht es jetzt wirklich in die Feinheiten. Ne? Wie groß ist das R-Quadrat? Wie du sagtest, ne? Wie sieht man die Form eigentlich? Wie nimmt man das mit dem menschlichen Auge so wahr? Ne? Also da geht es dann wirklich in die Details. Dann haben wir noch den vierten Punkt. Und der, finde ich, ist auch ziemlich interessant. Wenn man sich überlegt, ich habe hier ja hinter mir diese Grafik, die du vorhin beschrieben hast, mit dem Spiegelei auf der mineralischen Oberfläche. Und nun ist es so, dass in der Vergangenheit auch schon festgestellt wurde, auch mit sehr fancy Methoden der Oberflächenmessung, dass das im Prinzip nicht immer so wie so ein Spiegelei aussieht, was wir da haben, sondern dass sich das tatsächlich noch deutlich höher auftürmen kann. Also dass da auf diese dünne Lage von organischer Substanz, die da auf dem mineralen Partikel draufklebt, noch mehr draufkommen kann.
Wie so ein Reisball sozusagen. Dann ist es kein Spiegelei mehr, sondern dann ist es ein Reisball.
Ja, oder andere Vergleiche gingen hin zu eher baulichen Konstrukten, also dass das dann im Prinzip die Hochhäuser wären, statt der Einfamilienhäuser, die da drauf geklatscht werden. Und da sagt eben Frau Cotrufo auch, dass das, was sie unter mineralassoziierter organischer Substanz versteht, nur diese erste Lage eigentlich wäre. Und dass nur die wirklich stabilisiert ist, weil sie eben direkt im Kontakt ist mit dem Mineral. Und alles, was oben drauf kommt, wird ja aber in dieser Methode, wie man die Teile voneinander trennt des Bodens, da wird das ja mitgezählt als mineralassoziierte organische Substanz. Und sie hat das dann aber eher als daran assoziierte organische Substanz bezeichnet. Also die Bezeichnungen werden dann immer komplizierter, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Also
durch das Bildnis davor.
An mineralassoziierter organischer Substanz, assoziierte organische Substanz sozusagen, ja?
Richtig. Okay. Ein Kürze dafür will ich mir gar nicht erst ausdenken, aber ihr habt ja durch das Bild so ungefähr verstanden, was ich meine, denke ich. Und da ist natürlich der Punkt, dass das leichter auch angegriffen werden könnte durch Mikroorganismen. Also sie hat die Hypothese aufgestellt, dass nur diese unterste Lage wirklich gut stabilisiert ist auch. Und das, was da oben drauf getürmt wird, dass das eben auch leichter mal wieder abgetragen werden kann. Und das ist deswegen im Sinne der Frage, was ist dauerhaft gespeichert, nicht so viel Sinn macht. Also dass da die mineralassoziierte organische Substanz ein nicht so perfekter Indikator dafür ist, wie viel davon langfristig gebunden ist. Da wiederum haben die AutorInnen auch nochmal geantwortet und gesagt, naja, also wir haben das auch überprüft, wie schnell die verschiedenen Fraktionen so abbaubar waren. Und es war tatsächlich so, dass jetzt nicht alles von der mineralassoziierten Substanz besonders stabil war, aber das Verhältnis zwischen mineralassoziierter organischer Substanz und stabilisierter organischer Substanz war auch wiederum ein lineares Verhältnis. Also im Prinzip so ein konstanter Faktor, der dazwischen herrscht. Sodass man im Prinzip auch sagen kann, also es scheint nicht nur die erste Lage zu sein, weil sonst würde das ja nicht immer weiter zunehmen mit zunehmender Menge an mineralassoziierter organischer Substanz. Was genau die da als Kriterium für stabil angewendet haben, das habe ich mir jetzt nicht so genau angeguckt, das kann man natürlich auch unterschiedlich definieren. Ne? Und da gibt es sicherlich auch eigentlich eher Gradienten als eine strikte Linie, wo man sagt, das ist stabil und der Rest ist angreifbar. Aber das setzt zumindest dieses, wie ich finde, eigentlich sehr interessante Argument so ein bisschen, ja, vielleicht außer Kraft, aber es setzt ihm schon zu. Es erkräftet es zumindest teilweise. Also das war mal so ein Rundumschlag über eine sehr, wie ich finde, also eine Diskussion auf einem sehr hohen Level über verschiedene Konzepte, wie wir uns die Dynamik von organischem Kohlenstoff vorstellen. Und für mich macht es auch deutlich, dass die Dinge, die wir eigentlich dringend bräuchten, um Politik zu informieren, dass wir die eigentlich alle noch nicht so richtig klar haben. Und das ist natürlich umso bitterer, weil wir das jetzt eigentlich sehr dringend bräuchten.
Oh ja, da sagst du wirklich wahre Worte, gute Worte an der Stelle. Genau den Gedanken hatte ich auch. Weil das ist eben der Nachteil an diesem wissenschaftlichen Streit. Der Streit an sich ist gut, aber solange wie der noch geführt wird und wie es eben unterschiedliche Fraktionen gibt, ne, also hier die Sättigungsfraktion und die Fraktion grenzenlos, habe ich mir mal so notiert, so lange scheint das von draußen, wenn du die politische Brille aufhast und du willst beraten werden von solchen Leuten, da erscheint dir das unorganisiert, ja, möglicherweise. Und da greifst du vielleicht lieber auf Lobbyverbände aus der Landwirtschaft zurück, die dir halt aus Hunderten von Jahren Landwirtschaft vielleicht ganz andere Sachen erzählen und du denkst dir, okay, das hat aber wenigstens Hand und Fuß, ne? Also das sehe ich auch so. Und trotzdem können wir uns natürlich nicht dagegen verwehren, dass es diesen Streit geben muss. Er kommt halt leider, oder wir sind halt leider ein bisschen zu spät dran damit gerade, ne?
Ja. Also um nochmal so die Anwendungsfälle nochmal deutlich zu machen, wir kamen ja her von CO2-Labels und so weiter und es gibt ja durchaus Bestrebungen, dass man LandwirtInnen entlohnen möchte dafür, wenn sie Maßnahmen ergreifen, die zur CO2-Speicherung im Boden oder Kohlenstoffspeicherung im Boden führen. Ja, und da möchte man dann ja auch irgendwie ein sicheres Maß haben dafür, wie viel steht denn jetzt welcher Landwirt hinzu. Und da müssen wir eben sagen, wir können uns auf diese mineralassoziierte organische Substanz als Indikator für dauerhaft gespeicherten Kohlenstoff noch nicht so richtig verlassen. Also da müssen wir methodisch noch ein bisschen weiterkommen, um die Substanzen oder die Anteile an organischer Substanz herausfiltern zu können oder heraus extrahieren zu können, die wirklich dauerhaft gespeichert sind. Und was ich anfänglich auch gesagt hatte, war ja, es gibt ja durchaus diese Hinweise, dass das Sättigungskonzept funktioniert, vor allen Dingen in Bezug darauf, wie viel Kohlenstoff dann in Relation zu dem bisher erreichten Sättigungslevel eben angesammelt wird oder verloren geht. Und das müsste man aber tatsächlich ja nochmal erhärten, denn wenn es das Sättigungskonzept nicht gibt, dann sind ja eigentlich diese Studien auch hinfällig oder man müsste untersuchen, was da schiefgelaufen ist, dass man einen Zusammenhang gefunden hat, der eigentlich nicht da sein kann. Und solange wir das nicht wissen, können wir eigentlich auch nicht gesichert Empfehlungen dafür geben, wo, auf welchen Flächen sollten sich die Bemühungen für die Ansammlung von Kohlenstoff im Boden konzentrieren. Denn das sind ja schon ganz wesentliche Entscheidungen. Und denke ich, ist ein wirklich auch von der praktischen Anwendung her ein dringender Forschungsbedarf, diese Streitfrage zu klären.
Oh ja, das sehe ich auch. Aber ich will vielleicht doch noch mal ein bisschen Optimismus verbreiten an der Stelle.
Ne? Also
klar, wir haben Forschungsbedarf und das Timing ist halt gerade Mist, leider, weil das ist die Bodenwissenschaft ein bisschen zu spät dran. Aber noch mal, um auf die 4-Promille-Initiative zurückzukommen. Ne? Es sind eben 4 Promille, grobe Schätzungen und so, das hast du alles gesagt, ne? Aber diese 4 Promille können wir ja möglicherweise auch mit Methoden und Mittelchen erreichen, die wir schon gut kennen, ne? Also ich denke da an Bodenbearbeitung beispielsweise, ne? Wo ich eigentlich ehrlich gesagt auch nochmal eine Folge dazu machen muss, inwiefern sich jetzt Bodenbearbeitung wirklich global betrachtet auf Kohlenstoffsequestrierung auswirkt. Ne? Da gibt es ja, glaube ich, auch verschiedene Schools of Thought, die da in unterschiedliche Richtungen gehen. Ne? Das muss man auch mit dem nötigen Respekt behandeln. Aber Stichwort Bodenbearbeitung. Du hattest schon eben die Düngung angesprochen, beispielsweise mit Kompost, eine Überwachung des CN-Verhältnisses. Ne? Dann natürlich NPK, also die essentiellen Pflanzennährstoffe, die man auch regulieren kann. Also es gibt immerhin, und das ist so mein... Das ist der Punkt, an dem ich mich eigentlich jetzt ein bisschen optimistisch fühle. Es gibt für diese 4-Promille-Initiative immerhin den Lichtblick, dass wir ja schon ein Repertoire an Methoden und Möglichkeiten in der landwirtschaftlichen Praxis haben, die möglicherweise dazu führen können, dass wir dieses 4-Promille-Ziel umsetzen könnten. Ja? Mhm. Da sind natürlich auch wieder landwirtschaftliche Akteurinnen und Akteure gefragt, da sind aber auch Institutionen wie beispielsweise die Europäische Union gefragt, die über Fördermittel eine ganze Menge reißen können. Das mag man sich gar nicht vorstellen, was die EU wirklich über Agrarförderungen beispielsweise politisch und in der konkreten Umsetzung auch erreichen kann. Und das sind, glaube ich, wichtige Stellschrauben. Deswegen finde ich das umso wichtiger, dass wir hier die 4-per-1000-Initiative angesprochen haben, nochmal. Und wir werden das sicherlich auch noch öfter tun, weil wir brauchen das eben, die Öffentlichkeit auf solche Sachen hinzuweisen, ne? Auf die Bedeutung von Kohlenstoffspeicherung, gerade auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Und wir brauchen das auch, und das machen wir in unserem bescheidenen Rahmen hier in diesem Podcast, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie das möglicherweise funktioniert. So.
Wer sich für die 4-per-1000 oder 4-per-1000-Initiative interessiert, kann auch mal in die Shownotes schauen. Da tun wir euch den Link dazu rein.
Auf jeden Fall.
Die Seite gibt es allerdings nicht auf Deutsch, sondern nur auf Französisch, Englisch und ich glaube Spanisch. Aber gut, wer einer dieser Sprachen mächtig ist, kann sich da auch weiter informieren, was da für Bestrebungen verfolgt werden.
Ja, Englisch müsste möglicherweise noch klappen. Wenn ihr gar nicht klarkommt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail, dann lese ich euch die Seite vor und spreche sie euch als Tondatei ein.
Das ist
Weihnachtsgeschenk, ja. Also ich kann das natürlich nicht verkaufen, ne? Wir können da keinen Einzelhandel machen, aber an der Stelle weise ich nochmal darauf hin, dass der Söllkast natürlich sich auch immer über Unterstützung freut. Oh je. Nein.
Geschickt untergebracht.
Ja, natürlich nicht. Also Svenja, vielen lieben Dank für dieses interessante Thema. Ich finde das auch wirklich, muss ich nochmal sagen, mega cool, dass du eben diesen wissenschaftlichen Streit hier nochmal mitverarbeitet hast, weil das geht häufig unter. Habe ich dir schon mal erzählt, das gehört zu meinen tollsten Erinnerungen an mein Studium in Halle, dass wir mal so ein Science-Battle gemacht haben.
Das hast du noch nicht erzählt.
Nee, das war wirklich toll. Ging es um Erosionsmodellierung im landwirtschaftlichen Kontext auch, also ganz anderes Thema. Aber da wurde uns tatsächlich ein Paper, dann auch zwei verschiedene Paper und dann auch die gegenseitigen, diese Streitletter sozusagen der Autorinnen und Autoren vorgelegt, ne? Die sich auf völlig unterschiedliche Methoden bezogen haben, die auch kritisiert haben, wie blöd, auch teilweise in einer, ich möchte mal sagen, nicht ganz so politisch korrekten Weise. Also die sind sich da schon sehr angegangen. Und du musstest das natürlich durcharbeiten, aber es hat einen Heidenspaß gemacht, sich dann vorne hinzustellen im Seminar und diesen Streit einfach mal nachzuspielen. Ne?
Mhm.
Ja, nach Regeln und sich aber einfach mal wirklich auszutauschen, was waren die unterschiedlichen Methoden, wie haben sie das parametrisiert, welche Datengrundlage habt ihr verwendet und so. Und das war echt super, das hat uns einen Heidenspaß gemacht, hatte einen riesengroßen Lerneffekt. Und ich glaube, ja, und als Wissenschaftlerin gehört das, glaube ich, auch zu den aufregendsten Teilen deines Jobs, so wenn du dann so ein Letter kriegst.
Definitiv, ich mag Kontroversen.
Ja, das brauchen wir auch in der Gesellschaft. Also ist jetzt meine Privatmeinung, aber da bin ich auch vollkommen überzeugt, wir brauchen mehr Streit und zwar auch über Grundsatzthemen. Da meine ich jetzt, wir brauchen keinen Streit in die rechte Ecke, das brauchen wir definitiv nicht. Aber ich hätte es gerne, dass wir auch über gesellschaftlich relevante Themen wirklich intensiver streiten, nachregeln, auf einem demokratischen Fundament. Das fände ich wirklich super und das würde, glaube ich, auch dazu beitragen, dass die Menschen sich mehr für Politik und alles andere interessieren. Ja? Also das ist nur meine Privatmeinung. Ja, Svenja, würde ich vorschlagen, mach mal einen Deckel drauf an der Stelle. Ich fand das super, das hat mir einen großen Spaß gemacht. Ich werde mir diese Abbildungen auch ablegen. Die liegen jetzt auch bei uns. Und ich will es mal aber mal eine Sache ausprobieren, Svenja. Du hast mir eine so schöne Skizze gemacht. Kannst du mir mal noch mal ein Foto schicken von der Skizze? Das legen wir dann jetzt mal in unserem File-Sharing ab und wir ballern den Link dazu mal in die Shownotes. Bist du damit einverstanden?
Das können wir ausprobieren, ja.
Bei deiner Skizze.
Ich versuche dir das Signet zu schicken.
Ja, weil du hast hier eine so schöne Skizze gemacht. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt mit dem Spiegelei, was ich beschrieben habe, nicht so richtig klargekommen seid, dann könnt ihr jetzt in die Shownotes gehen und könnt euch diese Skizze auch nochmal angucken. Das probiere ich jetzt einfach mal aus, weil wir haben die technischen Möglichkeiten, da werden wir das mal umsetzen. Was wir übrigens noch für technische Möglichkeiten haben, das sind natürlich unsere Auftritte in den sozialen Medien. Wir sind auf X vertreten, wir sind auf Instagram und Facebook vertreten und seit neuestem auch auf Blue Sky, was perspektivisch mal unseren X-Auftritt ersetzen wird. Das sind Kanäle für euch, auf denen ihr uns natürlich Feedback dalassen könnt zu dieser oder zu allen anderen Folgen, über die ihr auch Anregungen, Kritik, Lob, wie habe ich gesagt, Bauchpinselei uns entgegenwerfen könnt. Wenn ihr das nicht möchtet, dann ist auch die E-Mail-Adresse info@zollcast.de für euch natürlich eine gute Möglichkeit, uns da was dazulassen. Ihr wisst ja auch, dass wir immer korrigieren und ergänzen dann in der darauffolgenden Folge. Also nützt das ganz rege. Und jetzt halte ich meinen Sabbel, weil, wie es gute Sitte ist, bevor ihr das Outro zu hören bekommt, überlasse ich dir, liebe Svenja, jetzt für diese Folge die Schlussworte.
Vielen Dank, immer wieder eine Ehre. Ich habe mir diesmal sogar ein paar Worte zurechtgelegt. Also, wir haben gesehen, es gibt also eine Kontroverse darüber, wie viel jetzt eigentlich im Boden an Kohlenstoff gespeichert werden kann und welche Faktoren das nennenswert beeinflussen. Ich würde aber gerne nochmal zurückkehren zu dem Anfang und zu der Relativierung, die ich da gebracht habe. Also, dass wenn wir nennenswerte Mengen von Kohlenstoff im Boden speichern wollen, dann wären als allererstes Moore, und zwar Moore wieder zu vernässen und natürlich zu lassen, natürlich am besten auch nicht gar nicht erst abzutorfen oder trocken zu legen. Das wäre unsere Go-To-Lösung, die Variable Nummer 1, die wir verändern müssen. Und wenn wir dann noch ein bisschen was darüber hinaus tun wollen, dann können wir eben schauen, wie können wir Kohlenstoff in den Ackerböden und unter den Weiden und Wiesen speichern. Und natürlich das Allerwichtigste, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, ist einfach, dass wir runterkommen müssen von den fossilen Brennstoffen. Also all unsere Bemühungen, Dinge zu kompensieren, sollten uns nicht davon ablenken, dass das der wichtigste Schritt überhaupt ist und dass wir natürlich auch als Gesellschaft die Verbrennung von fossilen Brennstoffen nicht weiter fördern sollten, sondern wenn wir sie schon nicht verbieten, wenigstens nicht weiter finanziell zu fördern. Das wären meine Worte zum Mittwoch.
Und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Tschüss.
Ciao.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.